Über Geld spricht man nicht, sollte man aber. Und das am besten mit jemandem, der sich damit auskennt. Genau das haben wir heute vor.
Der Utopia-Podcast.
Hi, ich bin Lena aus der utopia.de-Redaktion und möchte in dieser Podcast-Folge über Geld sprechen. Genauer gesagt über Geldanlage und noch genauer über nachhaltige Geldanlage. Mein Kollege Ben hat sich bei uns in der Redaktion zum Finanzexperten entwickelt und verrät uns heute seine wichtigsten Tipps. Bevor es wirklich losgeht mit der Folge, hier aber erst noch kurz Werbung.
Du willst die Welt verändern und kaufst deshalb nachhaltige Produkte? Dann bist du bestimmt bereit für den nächsten Schritt. Mit einem grünen Giro bei der Triodos Bank wirkt dein Geld nämlich auch nachhaltig, während du überhaupt nichts kaufst. Triodos ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank und eine echte Pionierin. Seit ihrer Gründung treibt die Bank den positiven Wandel voran. Ihre Kredite und Investitionen gelangen ausschließlich dorthin, wo es Mensch und Natur dient. Ökologisch, sozial oder kulturell. Oder am besten eben alles zusammen. Und damit du sehen kannst, was dein Geld tut, veröffentlicht die Triodos Bank jeden Kredit und seine Wirkung auf ihrer Webseite. Den Link zu Triodos und dem grünen Giro findest du in den Shownotes.
Werbung Ende. Hi Ben.
Hi Lena.
Ben, meine brennendste Frage an dich ist, kann man denn auch mit einer nachhaltigen Anlagestrategie reich werden?
Reich werden, das hängt immer davon ab, wie viel Geld man überhaupt zur Verfügung hat. Je mehr Geld man hat, desto mehr wirkt sich dann die Geldanlage auch aus. Also klar, ich sag mal so, wer reich ist, kann damit noch reicher werden. Wer, normales Einkommen hat, kann damit immerhin, es sich ein bisschen besser gehen lassen. Wenn man langfristig denkt und über Jahrzehnte Geld anlegt, dann kann sich da schon eine ordentliche Summe draus entwickeln. Und ob das jetzt reicht, um sich reich zu nennen, weiß ich nicht, aber ist individuell abhängig und wichtig ist, dass das auch geht, wenn man auf Nachhaltigkeit Wert legt.
Das ist doch schon mal total gut zu hören. Ich würde mich und ich gehe mal davon aus, die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer in die letztere Kategorie zählen, also nicht zu den Menschen, die schon sehr reich sind und noch reicher werden, sondern die sagen, sie haben vielleicht ein bisschen Geld zur Verfügung und möchten dies jetzt möglichst nachhaltig anlegen. Aber was bedeutet es denn überhaupt, sein Geld nachhaltig anzulegen, beziehungsweise warum sollte ich das tun? Warum ist es wichtig, dass ich mein Geld bei einer nachhaltigen Bank anlege?
Genau, du sagst es ja schon, Geld bei einer nachhaltigen Bank anlegen, das ist zumindest ein großer Teil des Ganzen, auf das wir uns bei Utopia auch sehr fokussieren, wobei es auch andere Möglichkeiten gibt der nachhaltigen Geldanlage. Ja, um das zu verstehen, muss man erstmal verstehen, wie denn eine Bank überhaupt funktioniert, wie deren Geschäftsmodell ist. Und im Grunde sieht es so aus, du gibst der Bank Geld und diese Bank hat dann Geld zur Verfügung, um entweder anderen Unternehmen Kredite zu geben zu einem höheren Zinssatz, als quasi, also sie bekommt mehr Zinsen dann von den Unternehmen, als sie dir als Bankkunden oder Kundin zurückgibt. Und der zweite große Faktor ist, dass die Bank eben auch investiert, zum Beispiel in große Investmentfonds und dergleichen. Also das sind die beiden Aspekte, die besonders wichtig sind, wenn es halt um Nachhaltigkeit geht. Was macht die Bank mit dem Geld eben in Bezug auf welche Kredite vergibt sie und welche Investitionen tätigt sie? Und da gibt es eben bei den Banken große Unterschiede, was die damit machen.
Okay, was macht denn eine nicht nachhaltige Bank, also eine konventionelle Bank üblicherweise mit meinem Geld, wenn ich das anlege? Vielleicht nochmal einen Schritt kurz zurück. Wir wollen uns heute ja darauf konzentrieren, wirklich Geld anzulegen, also jetzt nicht nur ein Girokonto zu eröffnen, sondern wirklich, ich habe Geld auf dem Girokonto übrig. Was mache ich da? Wie investiere ich das am besten, richtig?
Genau.
Das haben wir dann geklärt. Könntest du uns sagen, was das Problem bei konventionellen Banken ist?
Ja, also bei den allermeisten Banken, also wenn man von konventionellen Banken spricht, kann man die meisten Banken in diese Kategorie einordnen. Die haben eben sehr wenige ja, sagen wir mal, moralische Skrupel, wenn es darum geht, was passiert mit dem Geld. Da hat sich jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit getan, aber es sieht trotzdem noch so aus, dass so eine Bank, wenn die irgendwo merkt, sie kann dort Geld machen, dann ist es für die zweitrangig, ob die jetzt einen Solarpark finanziert oder ein Kohlekraftwerk. Also zum Beispiel Klimaschutz. Wenn jemandem Klimaschutz wirklich wichtig ist, macht es einfach überhaupt keinen Sinn, einer Bank Geld zu geben, die massiv irgendwelche fossilen Energien unterstützt mit Krediten, die dann dafür sorgen, dass entsprechende Firmen eben ihr Geschäft ausbauen können. Oder eben mit Investitionen in entsprechende Fonds, die dann ebenso dazu führen, dass eben mehr Geld in dem Sektor drin ist, der ja CO2 ausstößt sozusagen. Ich möchte noch kurz eine Zahl nennen. Es gibt einen Bericht von mehreren NGOs, ja, die sich angeguckt haben, was ist denn seit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens passiert im Finanzsektor. Also Pariser Klimaabkommen, da hat man sich ja darauf verständigt, wir wollen die globale Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken. Also 2 Grad ist so dieses weiche Ziel, 1,5 Grad ist aber das, was eben noch besser wäre. Und in den 7 Jahren danach, nach dem Pariser Klimaabkommen, haben die 60...
2015 war das?
2015, genau.
Nur zur Einordnung.
Da haben die 60 größten Banken der Welt, laut diesem Bericht, 5,5 Billionen US-Dollar in fossile Energien investiert. Also 5,5 Billionen, das sind keine Millionen, das sind keine Milliarden. Das ist quasi, das sind, also eine Billion ist ja 1000 Milliarden. Ne? Also das sind unvorstellbare Summen. Und ja, ich persönlich finde das nicht gut. Ich denke, das geht vielen HörerInnen genauso. Und das ist jetzt nur der Klimaschutzaspekt. Man könnte jetzt auch noch auf Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter eingehen. Genau, also grundsätzlich geht es darum, was macht die Bank mit dem Geld und guckt die drauf, ob damit auch ethisch vertretbare, ja, Dinge gemacht werden.
Ja, absolut. Ja, und das, glaube ich, ist ein echt wichtiger Punkt, weil der, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen nicht klar ist, dass wenn sie nicht die nachhaltige Bank, also nicht die nachhaltige Option wählen, einfach eine sehr, sehr unnachhaltige Option automatisch wählen, weil eben Banken in Bereiche investieren, die eben viel Klimaschäden anrichten. Und das sind ja nicht nur die einzigen. Also es geht ja genauso um Waffenindustrie beispielsweise auch. Das ja, ist einfach ein wichtiger Punkt, der einem klar sein muss, dass wenn ich mein Geld bei einer konventionellen Bank anlege, das einfach auch mit in Kauf nehme.
Genau.
Und was machen denn nachhaltige Banken dann konkret besser? Also mir ist leuchtet ein, dass die nicht in Kohlekraftwerke investieren, sondern wie du gerade schon das Beispiel genannt hast, auch in Solaranlagen oder in Windparks. Gibt es denn da dann eine Ausschlussliste, in was sie nicht investieren, oder gibt es eine grüne Liste mit Punkten, in die sie aus, oder in Projekte, in die sie ausschließlich investieren, oder wie läuft das da?
Also alles, was du gesagt hast, ist, das gibt's in unterschiedlicher Form. Also du meintest ja, nachhaltige Banken investieren zum Beispiel in Solarparks oder so. Das machen ja konventionelle Banken auch. Nur wichtiger ist, wo investieren die nachhaltigen Banken nicht rein? Und da ist es so, das muss, finde ich, zumindest der Mindestanspruch von jeder Bank sein, die sich als nachhaltig oder ethisch bezeichnet, ist, dass es einen Katalog gibt mit Ausschlusskriterien, der auch wirklich öffentlich einsehbar ist, transparent, nicht irgendwo versteckt, sondern dass man den auch gut finden kann. Und da gibt's dann verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Also es gibt manche, die schließen Kohle zum Beispiel komplett aus. Andere sagen, ein Unternehmen, das 5%, 10% ihres Geschäfts mit Kohle macht, ist immer noch okay. Mhm. Andere gehen dann vielleicht nochmal individueller vor und sagen, ja, wir unterstützen jetzt Kohle an sich nicht, aber wenn wir ein Unternehmen finden, das glaubhaft gerade eine richtige Transformation durchmacht, dann unterstützt wir es trotzdem. es gibt eben diese Listen an Ausschlusskriterien. Wir bei Utopia haben ja auch eine Bestenliste der nachhaltigen Banken und dort stehen auch die Kriterien da, die wir jetzt zum Beispiel an eine nachhaltige Bank stellen. Also da haben wir selbst einen Ausschlusskriterienkatalog formuliert. Da können dann jetzt neben so Energiesachen wie Kohle, Erdgas etc., Waffen, das du schon genannt, dann sind da auch noch Sachen drin wie zum Beispiel, also für tierliebe Menschen, Massentierhaltung kann auch ein Ausschlusskriterium sein bei manchen okay. Banken oder Tierversuche. Also da gibt's alle möglichen Ausschlusskriterien, teilweise auch für Staaten, weil es gibt ja auch Staatsanleihen, dass Banken eben in Staatsanleihen investieren. Das heißt, die geben dem Staat Geld und bekommen dann irgendwann einen bestimmten Zinssatz auch wieder zurück. Dann kann es dann um so Dinge gehen wie, dass dieser Staat ja kein autoritäres Regime ist, sondern demokratisch ist. Mhm. Also das gibt's schon auch. Und das ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt bei nachhaltigen Banken, dass die eben so einen Katalog haben und das dann natürlich auch umsetzen, tatsächlich, was die vorgeben.
Ja, das finde ich macht aber schon sehr gut deutlich, wann eine Bank wirklich nachhaltig arbeitet und das Thema Transparenz, das du ja auch angesprochen hast, ist, finde ich, damit also entscheidend. Wenn wir jetzt mal annehmen, ich habe 5.000 Euro angespart, das ist ja auf jeden Fall eine Menge Geld, aber wahrscheinlich nach ein paar Jahren durchaus realistisch. Und ich sage, dieses Geld habe ich jetzt übrig. Ich brauche das auch nicht sofort wieder oder absehbar nicht in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren wieder. Ich möchte das nachhaltig anlegen. Wie fange ich da am besten an? Was mache ich da am besten?
Also bei 5.000 Euro, ich würde erstmal Schritt für Schritt anfangen. Der allererste Schritt, wenn es darum geht, wie man sein Geld anlegt, sollte erstmal sein zu gucken, habe ich noch Schulden? Also wenn ich noch irgendwelche Verbindlichkeiten habe, so einen Kredit zurückbezahlen oder sei es als Student zum Beispiel BAföG, da, man ist mit dem Studium fertig, muss eben dann BAföG zurückzahlen. Wobei BAföG ist ein schlechtes Beispiel, merke ich gerade, weil, da muss ich kurz einhaken, BAföG wird 5 Jahre nach Ende des Studiums fällig, die Rückzahlung. Das heißt, theoretisch könnte man schon sagen, man legt jetzt das Geld für 5 Jahre verzinst an, kriegt es dann zurück und dann kann man das schon machen. Und
bezahlt es dann ab.
Mhm. BAföG ist ein bisschen Sonderfall, aber grundsätzlich ist es meistens so, dass das Zurückzahlen der Schulden besser ist, wie Geld irgendwo anzulegen, weil man ja auf die Schulden auch einen Zins zahlt und der oft höher ist als das, was man bei der Geldanlage an Zins positiv rausbekommt. Aber wenn das erledigt ist, wenn man weiß, ich habe jetzt keine Schulden, das Geld, das ich habe, das gehört mir und das soll auch nirgendwo hin, dann guckt man erstmal, dass das Girokonto gut genug gefüllt ist, dass da erstmal alle monatlichen Ausgaben, die man hat, dass man eben nie irgendwie ins Minus rutscht. Ist ja klar, ne? Weil dann wird auch wieder Dispozins fällig, wenn man denn so Dispo überhaupt eingerichtet hat. Und das will man ja auch nicht. Deswegen erstmal gucken. Ich würde das, also meistens ist es so, wenn man geht ja davon aus, man hat ein Monatsgehalt netto, das auf dem Girokonto landet. Und das sollte dann halt auch ungefähr droben sein auf dem Konto. Gegen Ende des Monats kann es ein bisschen weniger werden, aber man sollte halt immer zahlungsfähig bleiben. Und da geht ja dann von den 5.000 Euro, wenn wir jetzt von den 5.000 Euro sprechen, geht ja schon mal dann einiges weg. Und das, was dann übrig bleibt, da kann man sich dann wirklich erstmal Gedanken machen, wie teilt man es auf? Im Fall von 5.000 Euro kann man tatsächlich nicht so viel verschiedene Sachen damit machen, beziehungsweise ich würde halt dann dazu raten, erstmal ein Tagesgeldkonto zu eröffnen und alles dort zu parken. Weil es gibt so eine Faustregel. Man sollte das Tagesgeld dient als so eine Art Sparschwein. da sollte wirklich immer Geld drauf sein, wenn es zu plötzlichen großen Anschaffungen kommt. Ja, wenn irgendwas passiert und dass man eben zahlungsfähig ist. Das heißt, wenn man eine neue Waschmaschine braucht oder beim Auto ist was kaputt, das kann dann auch schon mal irgendwie vierstellig kosten.
Was ist denn, wenn ich da kurz einhaken darf, dann für dich der Vorteil, wenn ich das Geld auf ein Tageskonto lege, statt dass ich es einfach auf meinem Girokonto lasse?
Genau, der Vorteil ist, dass das Tagesgeldkonto höhere Zinsen abwirft. Also Girokonten werfen oft gar keine Zinsen ab, gerade jetzt bei den nachhaltigen Banken. Ich kenne keine nachhaltige Bank, die auf dem Girokonto irgendwelche Zinsen hat. Und beim Tagesgeldkonto, da kann man halt schon damit rechnen, zumindest so 1% bis 3%, also das beste Angebot, das ich gerade kenne von einer nachhaltigen Bank, beträgt 3%. Und das ist natürlich schon mal, also wenn du 1.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto hast, dann das 3% Zinsen abwirft, dann bekommst du im Jahr 30 Euro drauf. Und das sind dann immerhin 30 Euro mehr, als du bekommen hättest, als wenn du es einfach auf dem Girokonto gelassen hast. Und das Gute am Tagesgeldkonto ist, man hat eben kaum Nachteile. Also der einzige Nachteil ist wirklich, wenn du zu wenig Geld auf dem Girokonto hast und dir jemand was abbucht und du dann ins Minus rutscht. Aber auf dem Tagesgeldkonto kannst du jederzeit zugreifen und es ist dadurch eben sehr flexibel und man hat kaum Einschränkungen jetzt im Vergleich zum Girokonto.
Dann stelle ich mir das Tagesgeldkonto so wie eine weitere Parkstelle oder einen weiteren Parkplatz vor, eigentlich für mein angespartes Geld oder für das Geld, das ich zur Verfügung habe, nicht auf dem Girokonto, benötige dann lieber aufs Tagesgeld, eben weil ich da ein bisschen Zinsen wenigstens.
Es ist im Grunde wie ein Sparschwein, nur dass sich das Geld im Sparschwein auch noch vermehrt. Ist nicht viel, was sich vermehrt, aber es vermehrt sich ein bisschen. Genau. Und
gut, hier ist verstanden. Eben
die Faustregel, dass man dort als angestellte Person ungefähr 3 Netto-Monatsgehälter erstmal haben sollte.
Bevor ich überhaupt irgendwas
anderes tue. Bevor man was anderes macht. Tue. Genau. Und für selbstständige, freiberufliche Personen wird sogar geraten, 6 Monate, Monatsgehälter, weil da weißt du ja nie, bricht jetzt plötzlich die Auftragslage ein oder fallen dir wichtige Kunden weg. Genau.
Klingt erstmal sehr viel, aber ist auf beim zweiten Blick ja total logisch zu sagen, ich sichere mich da lieber ein Stück weit ab, um eben für unvorhergesehene Ereignisse dann da auch abgesichert zu sein.
Genau, und wenn ich, also da auch nochmal ein Kommentar dazu, alles, was ich jetzt hier erzähle, das ist ja jetzt auch nicht so, man muss das so machen, das ist hier keine Anlageberatung in dem Sinne, im Grunde gebe ich nur das wieder, was so unter Geldanlageexperten oder so unabhängigen Portalen der Konsens ist, der Minimalkonsens, sage ich mal, ein paar so bewährte Regeln. Und ich versuche als Utopia-Redakteur eben noch so ein bisschen dann den Nachhaltigkeitsfilter drüber zu packen, weil der eben von anderen Portalen oft nicht so berücksichtigt wird oder nur unzureichend. Genau. Und in diesem Beispiel, das wir eben gerade hatten mit den 5.000 Euro, das sind die 5.000 Euro dann schon weg, wenn man nur das auf Girokonto und Tagesgeld aufteilt, dass man quasi, da hat man ein Monatsgehalt auf dem Girokonto und 3 auf dem Tagesgeldkonto. Und dann muss man sich auch gar nicht mehr groß mit Geldanlage so beschäftigen. Und das ist ja eigentlich auch gut, wenn es mal nicht so kompliziert ist.
Das stimmt natürlich, aber ich werde halt dann auch nicht reich.
Nee. Reich wird uns so nicht, aber reich wirst du eben, also wir machen hier seriöse Vorschläge.
Ja, das stimmt.
Und natürlich kannst du versuchen, jetzt irgendwie mal deine 5.000 Euro schnell in Bitcoin zu stecken und hoffen, dass es morgen abgeht, wobei Bitcoin überhaupt nicht nachhaltig ist. Das möchte ich hier auf keinen Fall empfehlen. Aber gibt auch andere Kryptowährungen, die es ein bisschen nachhaltiger machen. Aber all diese Kryptowährungen zum Beispiel, ja, du kannst damit reich werden, du kannst damit aber auch bettelarm werden, sozusagen. Also Das sehe ich nicht als Geldanlage, das sehe ich dann eher so als so Glücksspiel, Wette. Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen, außer man hat wirklich Geld, wo man sagt, darauf kann ich verzichten und im schlimmsten Fall ist alles weg, aber was soll's. Also, wenn man diesen Luxus hat, kann man das schon machen. Allen anderen würde ich davon abraten.
Verstehe. Nee, es soll auf keinen Fall so rüberkommen, als würden wir das nicht ernst nehmen. So ist es absolut nicht gedacht. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, Girokonto ist auf jeden Fall gedeckt, auf dem Tagesgeld liegt ausreichend Geld. Was kann ich dann jetzt noch tun, wenn doch noch Geld übrig ist?
Da gibt es dann grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten, aber jetzt, wir gehen jetzt mal von EinsteigerInnen aus und von einfachen Produkten und welchen, die halt auch wirklich, ja, möglichst sicher sind und dennoch irgendwie eine gute Rendite abwerfen und obendrein eben auch noch unseren Nachhaltigkeitsanspruch erfüllen. Und da kann man sich dann entscheiden zwischen Festgeld und eben einer Option mit Aktienfonds oder man mischt es.
Mhm.
Ja.
Okay. Erklär doch vielleicht am Anfang nochmal genau, was Festgeld ist, was Aktienfonds sind und auf die Mischung bin ich auch gespannt.
Also Festgeld ist im Grunde ganz einfach. Du gibst der Bank Geld für einen festgelegten Zeitraum. Also da wird vorher festgelegt, für wie lange du der Bank das Geld gibst. Über diesen Zeitraum kannst du nicht auf das Geld zugreifen, was der große Nachteil ist von diesem Festgeldkonto. Der Vorteil ist, wenn du dein Geld zurückbekommst, bekommst du Zinsen obendrauf und zwar in der Regel höhere Zinsen, als man es jetzt auf einem Tagesgeldkonto bekommen würde. Und eben, ja.
Ich kenne das mit einer Laufzeit von typischerweise 3 oder 5 oder auch 7 bis zu 10 Jahren.
Also es gibt es auch kürzer. Es gibt auch welche für einen Monat, nicht einen Monat, für ein Jahr. Teilweise sogar 6 Monate ist so das Niedrigste, zumindest jetzt unter den nachhaltigen Banken. Und genau, das vereint eben wirklich eine bombenfeste Sicherheit. So, also dein Geld, das gilt für Tagesgeld, wie für Festgeld, wie auch für Girokonten. Dein Geld ist immer zu 100.000 Euro durch die europäische Einlagensicherung, das ist abgedeckt. Das ist ja gesetzlich, ja, wird es einem garantiert, dass man, wenn du mehr als 100.000 anlegst, dann ist die Sache ein bisschen komplizierter, aber du kannst darauf vertrauen, dass du quasi unter 100.000, wenn du anlegst, dass das Geld sicher ist. Und das Festgeld ist eben sehr sicher. Du weißt genau, was du bekommst. Du kannst damit sehr gut planen und bekommst einen besseren Zinssatz als beim Tagesgeld. Der Nachteil ist eben, sollte doch mal was dazwischen kommen und
man das
plötzlich
Geld braucht
man das Geld, dann kann es ein Problem werden. Deswegen muss man immer gucken und sich wirklich auch mal sehr Gedanken machen über die eigene Situation. Wie lang kann man auf das Geld verzichten oder stehen, sagen wir mal, mittelfristig, langfristig irgendwelche oder auch, also stehen überhaupt irgendwelche größeren Anschaffungen an. Das muss man sich halt bewusst sein. Da kann man jetzt keinen pauschalen Rat geben, aber genau, für eine sichere Anlage eignet sich Festgeld eben dadurch sehr gut.
Und das gesagt, genau, man weiß genau, was man rauskriegt. Ich lege ja die Dauer, also die Laufzeit fest beim Festgeld und auch der Zinssatz ist dann festgelegt, richtig? Also der ändert sich nicht, der schwankt auch nicht.
Ja, das ist anders als beim Tagesgeld. Da kann es sein, dass du ein Tagesgeldkonto eröffnest für 3% und das wird dann vielleicht mal ein paar Monate garantiert. Heißt dann auch garantierter Zinssatz, aber generell ist Tagesgeld normalerweise ein variabler Zinssatz, der sich dann auch ändern kann irgendwann und das hast du eben dann beim Festgeld nicht.
Bevor es weitergeht mit der Folge, hier nochmal kurz Werbung.
Übrigens, bei der Triodos Bank findest du neben dem grünen Giro natürlich auch Sparkonten, Sparpläne, grüne Fonds und sogar einen preisgekrönten dunkelgrünen Robo-Advisor. Er heißt Impact Portfolio Manager. Mit seiner Hilfe lässt du dein Geld nach deinen individuellen Vorgaben in Aktien und Anleihen investieren und kannst jederzeit in der App nachsehen, wie groß die nachhaltige Wirkung deines Geldes im Vergleich zum Benchmark gerade ist. Zum Beispiel beim CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch oder der Menge an Müll, der in den investierten Unternehmen entsteht. Den Link zu Triodos und dem Impact Portfolio Manager findest du in den Shownotes.
Werbung Ende. Festgeld ist also auch was, genau, wo ich mir vorher überlegen muss, wie viel möchte ich da wirklich reingeben, was brauche ich nicht. Ich habe es aber dann angelegt und da muss ich mir auch erst einmal keine Gedanken machen, weil das läuft. Ich kann sowieso nicht drauf zugreifen und ich weiß, erst in einem Jahr oder in 3 Jahren ist das Geld dann fällig, wird mir ausgezahlt und dann kann ich überlegen, was ich weiter
genau
damit tue.
Und eine Sache ist aber ganz wichtig, weil man, wo man sich nicht so ganz zurücklehnen kann, nämlich meistens ist es so, dass sich diese Konten automatisch verlängern. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man das rechtzeitig kündigt, weil dann kann es nämlich sein, dass sich das eben verlängert und dann ist es nochmal ein paar Jahre weg.
Ja, okay.
Also das kann unter Umständen, wenn man fest mit dem Geld rechnet, und dann verlängert es sich auch zum aktuellen Zinssatz. Der kann dann auch noch mal schlechter sein, wenn es ganz dumm läuft, als der, zu dem man es früher abgeschlossen hat. Das ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat.
Das ist ein guter Hinweis. Am besten dann irgendwie schon mal so eine Erinnerung.
Auf jeden Fall.
Einstellen am Handy.
Auf jeden Fall in einen Kalender oder ins Handy.
Ja, eintragen.
Ja.
Dann gehen wir doch vielleicht über zu den Fonds oder zu den Aktienfonds, weil die sind ja deutlich lebendiger.
Ja, also das ist auch das, sagen wir mal, das komplizierteste Finanzprodukt, das wir jetzt hier besprechen werden. Aber man kann es sich auch einigermaßen vereinfachen. Also, um mal ganz grob loszulegen. Wichtig ist, Einzelaktien, da sollte man nicht rein investieren, wenn man wenig Ahnung hat.
Mhm.
Ich persönlich würde es.
Also meinst mit Einzelaktien jetzt von einem bestimmten Unternehmen.
Genau. Das ist eben immer mit viel Risiko verknüpft. ExpertInnen können das gern machen. Ich traue mich da selbst auch nicht so ran. Ich gehe eben lieber auf Fonds und Fonds ist auch das, was man als Anfängerin in dem Bereich auch eher machen sollte, weil in einem Fonds stecken eben ganz viele Aktien drin von verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Branchen, also bestenfalls, ja, möglichst viele verschiedene Branchen und Länder abgedeckt, weil dadurch sinkt eben das Risiko. Ein einzelnes Unternehmen weitergeht und du hast nur Aktien auf dieses Unternehmen, dann ist dein ganzes Geld futsch. Und bei einem Fonds verteilt sich eben das Risiko. Und ja, wenn man das sich möglichst einfach machen will, also es ist jetzt auch nicht die perfekte Lösung, die ich jetzt vorstelle, aber es ist eine Lösung, die, denke ich, die beste Lösung ist für EinsteigerInnen. Nämlich sich einen Fonds zu suchen, der sich an dem MSCI World orientiert. Wird deine nächste Frage wahrscheinlich sein.
Habe ich schon mal gehört, aber erklär bitte, weil ich glaube nicht, dass es jedem
ein Begriff ist. Der MSCI World, das ist erstmal ein Aktienindex. Ein Aktienindex sagt einem in Deutschland wahrscheinlich eher der DAX etwas. Der DAX enthält halt die 40 größten Unternehmen Deutschlands nach Börsenwert. Und wenn Unternehmen schwächelt, kann das auch mal aus dem DAX rausfliegen. Und ein anderes kommt stattdessen rein. Es sind immer die 40 stärksten drin. Und der MSCI World funktioniert eben ähnlich, nur dass es ein Index ist, der, er heißt zwar World, aber er deckt jetzt nicht die ganze Welt ab. Der deckt nur Industrienationen ab. Also vor allem die westliche Welt, aber auch Japan zum Beispiel und Australien, Hongkong. Also auch schon ein bisschen, also es ist jetzt nicht nur Europa und USA, aber er ist eben auch sehr USA-lastig. Dennoch gilt das schon als eine des sichersten oder als ein Index, der mit sehr hoher Sicherheit stetig nach oben geht. Zumindest hat er das in der Vergangenheit. Und um in so einen, also man kann jetzt nicht direkt in den Index investieren, sondern es gibt eben einerseits ETFs. ETFs erkläre ich auch mal.
Ja.
ETF ist ein Aktienfonds, der automatisiert einen bestimmten Index nachbildet. Zum Beispiel eben den MSCI World. Weil in einem regulären Aktienfonds hast du eigentlich einen Fondsmanager, der pickt sich die einzeln raus, die Aktien und bestimmt, was kommt jetzt wie rein. Aber bei einem ETF sagt man, dieser ETF, da trifft jetzt niemand eigene Entscheidungen. Dieser ETF deckt immer den bestimmten Index ab. Das heißt, du kannst in einen ETF investieren, der eben immer guckt, dass die Verteilung im Fonds dem vom MSCI World Index entspricht. Und der Vorteil an einem solchen ETF ist eben dadurch, dass das alles automatisiert passiert und da kein Fondsmanager jetzt aktiv Sachen auswählen muss, sind die oft sehr kostengünstig oder generell sind die halt wirklich sehr, sehr günstig. Es fallen nicht so hohe Gebühren an. Allerdings gibt es hier in Sachen Nachhaltigkeit einige Abstriche, weil dadurch, dass du eben niemanden hast, der da so gezielt drauf guckt, was kommt rein und was nicht, kannst du gar nicht so hohe Nachhaltigkeitsstandards haben wie in einem aktiven Fonds.
Verstehe.
Und deswegen bezeichne ich ETFs auch maximal so als hellgrün. Also es gibt nachhaltige ETFs, die haben so gewisse Filter drüber.
Ausschlusskriterien wahrscheinlich.
Genau, dann auch, also oder? Die funktionieren dann teilweise eben auch, dass die bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmen komplett ausschließen oder sie sagen zumindest von der bestimmten Branche kommen jetzt nur die nachhaltigsten rein. Das gibt schon, aber der Prozess ist halt jetzt nicht so kleinteilig wie in einem aktiven Fonds und deswegen rutschen da auch öfter mal nicht so gute Unternehmen durch.
Das heißt, du würdest ETFs schon empfehlen, es gibt aber auf jeden Fall noch eine nachhaltigere Variante.
Ja, also beziehungsweise es kommt drauf an, was die eigenen Nachhaltigkeitsansprüche sind. Also wenn man wirklich sagt, für mich ist die Nachhaltigkeit auf jeden Fall wichtiger als jetzt die letzten 2% Rendite mehr oder weniger, dann würde ich von ETFs abraten. Wenn man jetzt aber sagt, hey, mir reicht so ein hellgrüner Weg, ich möchte erst mal gucken, dass ich mich möglichst gut finanziell aufstelle. Ich finde, das ist auch legitim, wenn man jetzt nicht so viel hat und aus dem, was man hat, noch irgendwie das Beste machen möchte, dann finde ich das auch vertretbar, jetzt ein ETF zu nehmen. Aber ich sag mal, wenn es einem jetzt an Geld eh nicht so mangelt, dann fände ich es auch so ein bisschen falsch, dann ETF zu wählen, weil dann denke ich mir, dann kann man sich auch gleich die dunkelgrüne Option holen und eben auf einen aktiven Fonds setzen.
Ist denn die dunkelgrüne Variante, also die wirklich nachhaltige Variante, komplizierter? Also muss ich da mehr Vorwissen mitbringen als jetzt bei ETFs, bei den aktiven Fonds?
Nicht viel mehr, nee, also ich würde sagen, es ist halt wichtig, dass sich ein Fonds ungefähr eben an dem MSCI World orientiert. Bei ETFs hat man es halt wirklich so 1:1, dass ein ETF sagt, hey, ich bin jetzt ein MSCI World ETF und ich decke den komplett ab. Bei aktiven Fonds ist es meist nicht so eindeutig. Es gibt aber Fonds, die haben den MSCI World so als Referenzindex, kann man dann bei bestimmten nachhaltigen Banken auch sehen, dann steht es da oder die haben dann sogar so eine Kurve, wo sie zeigen, wie sich der im Vergleich zu dem MSCI World entwickelt hat. Grundsätzlich sollte man eben aber einen Fonds wählen, der dann eben möglichst die Welt abdeckt oder große Teile der Welt und auch alle möglichen unterschiedlichen Branchen. Solange es jetzt keine komplett klimaschädlichen oder in anderer Weise verwerflichen Branchen sind, die fallen ja zu Recht raus. Also Erdöl und so weiter. Also da kann man dann ganze Branchen schon ausschließen. Natürlich erhöht es auch so ein bisschen das Risiko, aber insgesamt, es gibt auch da Untersuchungen dazu, schneiden nachhaltige Fonds nicht schlechter ab als Fonds ohne Nachhaltigkeitskriterien. Manche sagen, sie schneiden sogar noch besser ab. Ich habe da unterschiedliche Meinungen gehört oder auch so Studien gesehen, aber es gab jetzt keinen, der gesagt hat, nachhaltige Fonds schneiden signifikant schlechter ab. Die einzige Einschränkung, die ich da wirklich machen würde, ist, dass man auf einen aktiven Fonds eben mehr zahlt als auf einen ETF. Und ich finde aktive Fonds eben nochmal ein deutliches Stück nachhaltiger. Aber das sind dann eher die Kosten. Das ist dann die Kostenseite, das ist nicht die Entwicklung vom Fonds.
Ja, also ich habe verstanden, was auch der Unterschied ist zwischen ETF und aktiv gemanagten Fonds. Wo finde ich denn solche Fonds? Reicht es da, mich bei meiner Bank beraten zu lassen und mir, also wie wähle ich mir die aus und wie finde ich die?
Also man kann auf Utopia gehen. Da gibt es auch einen Artikel von mir, wie finde ich den richtigen nachhaltigen Aktienfonds. Da stehen dann auch ein paar Beispiele drin. Nie verkehrt, wenn es jetzt um aktive Fonds geht, ist es mal zu gucken, was haben denn die nachhaltigen Banken überhaupt. Also die bieten sowas ja an. Man gerade bei ETFs ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Da gibt es aber auch ein paar Tricks. Also um bei einem ETF feststellen zu können, ob er nachhaltig ist, da gibt es einerseits so Kürzel. Das bekannteste Kürzel ist wahrscheinlich ESG. Ja, das steht für Environmental, Social and Governance. Also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ESG-Kürzel halte ich aber für überhaupt nicht aussagekräftig, weil ich da schon die unterschiedlichsten Sachen gesehen habe. Also da ist die Diskrepanz so hoch und es gibt da eine gute Webseite, wo man das auch testen kann. Die heißt faire-fonds.info und da kann man Fonds, ETFs eingeben und dann zeigt es dir so einen Wert, wie viel Prozent der Unternehmen, die dort drin stecken, kontrovers sind, weil die irgendwie mit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung in Verbindung gebracht werden, etc. Und wenn man da auch nach diesen ESG-ETFs guckt, da sind teilweise trotzdem, keine Ahnung, 30 oder über 30% noch problematische Unternehmen drin. Da gibt's manche ohne ESG-Kürzel, die deutlich besser sind. Also deswegen auf das ESG würde ich überhaupt nichts geben. Dann gibt's noch SRI, Social Responsible Investment. Das finde ich einen Tick besser.
Okay.
Das kann man schon mal so als groben Indikator nehmen. Und was noch mal so weniger bekannt ist, was ich aber auch gut finde, weil da noch mal so konkretere Anforderungen dahinter stecken, das ist das Kürzel PAB. Und das PAB. Und das steht für Paris Aligned Benchmark. Und diese Fonds müssen gewisse Kriterien erfüllen, die dafür sorgen sollen, dass diese Fonds eben den Zielen des Pariser Klimaabkommens entsprechen. Auch das ist nicht perfekt, aber mit diesen Kürzeln und mit der Website, die ich gerade empfohlen habe, faire-fonds.info, damit lässt sich schon mal so eine Auswahl treffen. Mhm. Und eben der Artikel, den Artikel von bei uns auf der Seite kann ich auch nochmal empfehlen.
Und die relevanten Artikel dazu, die verlinken wir alle auch in den Shownotes, da kann man es dann auch nochmal genau nachlesen. Das genau nochmal als Hinweis, es muss niemand mitschreiben hier bei uns im Podcast. Kannst du vielleicht so abschließend nochmal sagen, was denn eine wirklich gute oder vielleicht die beste Variante ist für Leute, die möglichst wenig Aufwand haben möchten bei der Geldanlage, sie aber trotzdem einigermaßen nachhaltig haben möchten?
Also wie gesagt, Tagesgeldkonto ist Pflicht, würde ich jedem empfehlen. Da ja. kommt man nicht drum rum. Ansonsten halte ich jetzt die Fonds für wichtiger, wie jetzt ein Festgeld. Ist natürlich immer abhängig, okay. aber bei einem Aktienfonds, den kann man eben wirklich richtig langfristig laufen lassen. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, den muss ich, bevor wir zum Ende kommen, noch erwähnen. Mhm. Weil der ist natürlich auch mit Risiken behaftet, ein Aktienfonds. Weil es wird immer Krisen geben, Krisen, in denen jeder noch so gute Fonds auch mal richtig abstürzt. Und das Gute an diesem MSCI World Index und Fonds, die sich an dem orientieren, ist, dass dieser Index, der hatte auch seine Krisen. Aber wenn man, den gibt es seit 1970 bis jetzt, und in diesem Zeitraum hat er erstens eine durchschnittliche Rendite von 9% gemacht. Das ist schon mal Hammer.
Das ist
und zweitens ja. hat man damit noch nie Verlust gemacht, wenn man einen Zeitraum von mindestens 15 Jahre angelegt hatte.
Okay, das genau. ist aber auch eine lange Zeit.
Also Fonds sind wirklich, es hat sich bisher halt immer erholt. Jetzt kann natürlich ja. niemand vorhersagen, dass das für immer so bleiben wird. Aber so der allgemeine Konsens ist so, also wenn der MSCI World mal wirklich über einen sehr langen Zeitraum in der Krise sein würde, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Der Indikator dafür ist, wie es in der Weltwirtschaft allgemein läuft. Und deswegen ist es immer ein gewisses Risiko dabei. Gerade wir leben in einer Zeit vieler Krisen. Wer weiß, ja, es gab letztens auch eine Studie, die hat gesagt, die Weltwirtschaft wird bis zur Mitte des Jahrhunderts wegen dem Klimawandel um fast 20% schrumpfen. Aber wenn das wirklich so kommt,
ja.
dann gibt es halt noch gravierendere Probleme. Und da weiß ich nicht, was jetzt die Alternative ist, die wirklich mehr Sicherheit verspricht. Und ich würde jetzt auch nicht alles dort reinlegen, das man hat. So, ja, ich kann das jetzt in diesem Podcast auch nur anschneiden. Da kann sich jeder auch nochmal selbst informieren, wo die Schwächen vom MSCI World liegen, wo man da vielleicht noch ergänzend, ja, vielleicht auch noch aus den Schwellenländern gibt es auch noch Fonds, die man sich dann dazu holt. Oder ein Fonds, der speziell auf kleine Unternehmen setzt. Da gibt es schon auch Details, die man beachten kann. Ich finde, für einen Einstieg ist das aber schon mal die beste Option, würde ich sagen, um so in den Aktienmarkt reinzuschnuppern.
Okay.
Deshalb, wenn man möglichst wenig Aufwand haben möchte, kann man sich für eine Kombination entscheiden aus dem Tagesgeldkonto und irgendeinem ja, Fonds, der sich eben am MSCI World orientiert und der eben langfristig gedacht ist, in dem Bewusstsein, dass der auch mal Krisen haben kann und wirklich mit diesem langfristigen Gedanken im Hinterkopf, man sollte dieses Geld, das man da reinlegt, 10 Jahre oder besser 15 Jahre und je länger, desto besser, darauf sollte man verzichten können, um einfach dieses Risiko, das in Fonds immer drinsteckt, um das möglichst zu minimieren.
Dann die berühmte Buy-and-Hold-Strategie.
Ja.
Super. Genau, du hast das Thema Langfristigkeit jetzt noch angesprochen. Gibt es sonst noch einen wichtigen Tipp, den man nicht übersehen sollte bei der nachhaltigen Geldanlage?
Zwei Sachen habe ich noch. Das eine ergänzend zu dem, was wir gerade gesagt haben. Man kann sich einen Sparplan einrichten, dass eben monatlich Geld in den Fonds fließt. Das macht es natürlich nochmal einfacher, weil da muss man sich nicht mehr groß drum kümmern.
Dann brauche ich auch nicht initial schon eine größere Menge Geld, sondern kann auch einfach anfangen, kleine Beträge monatlich in diesen Fonds anzulegen. Genau,
ja. Und das minimiert dann auch nochmal das Risiko, dass du irgendwie in einem besonders ungünstigen Moment einsteigst oder so.
Ja.
Und der zweite Punkt ist, das finde ich besonders wichtig, nur in die Dinge investieren, nur die Finanzprodukte zu nutzen, die man auch wirklich selbst versteht. Deswegen möchte ich auch jeden dazu anregen, sich eben jetzt nicht nur auf das zu verlassen, was ich da erzähle, sondern das als Inspiration nehmen, selber mal nachzugucken, um einfach zu merken, es ist jetzt nicht so super kompliziert und schwer. Die wichtigsten Sachen deckt man eben mit diesen paar Bausteinen ab, die ich gesagt habe. Genau.
Ja, super. Ich glaube, dass so beim Thema Finanzen das Schwierigste eigentlich ist, da mal ein bisschen anzufangen oder sich eben einzulesen und sich einfach zu beschäftigen. Und vielleicht, wenn man im ersten Moment ETF und Aktienfonds und aktiv und passiv gemanagt nicht sofort versteht, sich dann nicht entmutigen zu lassen. Und ich finde auch, unsere Artikel sind da echt ein gutes Hilfsmittel, weil die das einfach auch schön erklären und dann kann man auch ohne jetzt irgendwie Vorwissen auf jeden Fall entscheiden, okay, was möchte man, wovon lässt man besser die Finger, wie fängt man am besten an? Und du hast ja auch so einen schönen 10 Tipps, glaube ich, 10 Schritte zur Geldanlage. Wenn man sich das einmal durchliest, dann ist man auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt weiter, genau, und dann merkt man auch, wie du sagst, so kompliziert muss es dann auch gar nicht sein.
Ja, genau, so sehe ich es auch, ja.
Vielen Dank, Ben. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das auch nochmal zu erklären. Ich glaube, dass das vielen HörerInnen auch weiterhilft. Genau, mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, dass wir bald eine Podcast-Folge zum Thema nachhaltige oder nachhaltigere Körperpflege planen und wir euch bitten würden, uns gerne eure Tipps zu verraten, worauf ihr bei der Hygiene achtet, um Klima und Umwelt möglichst wenig zu belasten. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast@utopia.de. Und so viel vorab schon mal. In der Utopia-Redaktion haben wir schon monatelang kalt geduscht und sogar mal eine Woche lang gar nicht geduscht und berichten von unseren Erfahrungen in der Folge. Damit ihr diese Folge auf keinen Fall verpasst, abonniert gerne den Podcast und bewertet ihn auch gerne. Dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Vielen Dank dir, Ben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Der Utopia-Podcast.